Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute am 12. Sonntag nach Trinitatis. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Geknickt kann man sein, wenn man lange krank ist. Geknickt oder wie ein glimmender Docht kann man sein, wenn man den Eindruck hat, dass einem alles entgleitet, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Das wird so heute mit das Thema unseres Gottesdienstes sein. Wir müssen ihn feiern unter den Auflagen bei Corona, die wir halt so haben zurzeit. Und ich sehe viele mit Mundschutz. Die Lieder, die wir singen werden, müssen wir halt mit Maske singen. Lasst uns auch miteinander als erstes Lied die 447 singen. Sie haben Ihre eigenen Gesangbücher dabei und machen auch gleich das Bändel rein, weil die ja nochmal dran kommt. Wir hören betend den Psalm für den heutigen Sonntag, Psalm 147. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Gott, du allein kannst unser Leben heil machen. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort vernehmen. Und rühr unsere Zungen an, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Erlösten, dir zur Ehre. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im 7. Kapitel des Markus-Evangeliums. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephatha, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus. Lass uns ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lasst uns Platz nehmen, das nächste Liedstück der Tafel, die 432. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Der Predigttext steht heute im ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth im 3. Kapitel. Paulus schreibt: Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gott, der Herr, segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie schon mal ein Fundament von unten gesehen? Ich sehe Ihr Kopfschütteln, denn eigentlich geht es ja gar nicht. Ein Fundament liegt in der Erde und liegt dem Bau zugrunde. Auf ein Fundament kann man nur von oben drauf schauen, und auch das eigentlich nur zu Beginn des Baus. Denn wenn das Fundament einmal gelegt ist, dann wird das Haus darauf errichtet. Ich habe schon mal ein Fundament von unten gesehen, vor Jahren in Schleswig-Holstein, an der Steilküste der Ostsee. Sturm und Meer hatten dem sandigen Hochufer der Steilküste zu schaffen gemacht, und das Meer hat sich immer mehr ins Land hineingefressen, und Teile der Steilküste sind nacheinander im Laufe der Jahre abgebröckelt. Und die Häuser, die nahe oben am Rand der Steilküste standen, hatten irgendwann mal keinen Boden mehr unter den Füßen. Die Erde, der Erdboden, der Sand, auf dem sie einst erbaut worden waren, waren vom Wind und vom Meer ausgehöhlt worden. Und da hat man einige Zeit die Häuser, das Fundament von unten sehen können, bis dann irgendwann alles ins Rutschen kam und auch die Häuser die Steilküste hinabgestürzt sind. Keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Mir kommt manchmal unsere Zeit auch so vor, als würden wir gerade den Boden unter den Füßen verlieren, weil vieles, auf das wir uns in unserem Leben selbstverständlich verlassen haben, was wir vorausgesetzt haben, unsicher geworden ist. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir unser Leben und unsere Zukunft planen und mit der wir denken, es geht alles so weiter. Die bequeme Vorstellung, dass Schlimmes woanders passiert und dass schlimme Krankheiten zu uns nicht kommen können. Und dass wir hier im sicheren Europa leben, in einem Land mit einer nicht hinterfragten, sicheren, demokratischen Ordnung. Alles ist irgendwie unsicher geworden. Freilich, auf die ganze Welt geschaut, geht's uns noch vergleichsweise gut. Wir haben keinen Präsidenten oder Premierminister, die verantwortungslos vor einem halben Jahr die damals anschwellende Corona-Epidemie oder Pandemie für eine echte Grippe erklärt haben und dann eingeholt worden sind von den höchsten Infektionszahlen. Wir werden auch nicht von einem Diktator regiert, der nach 26 Jahren die Macht nicht loslassen will und bereit ist, einen Bürgerkrieg, um seine Macht zu riskieren. Wir leben mit unseren Nachbarn in weitestgehend geordneten Verhältnissen und unser Land streitet nicht mit einem Nachbar um Erdgasfelder. Wenn ich die Nachrichten höre, frage ich mich schon, ob wir Menschen auf unserer Erde gerade den Boden unter den Füßen verlieren und das, was noch einigermaßen sicher und vielleicht vernünftig ist, zerstören. Woran also können wir uns festhalten? Worauf ist Verlass? Haben wir Christen darauf eine überzeugende Antwort? Ich erlebe, dass auch wir Christen in unseren Gemeinden durchaus sehr verschiedene Ansichten haben können und uns manchmal auch gegenseitig die Gemeinschaft aufkündigen. Wir glauben nicht bloß in verschiedenen Konfessionen, katholisch und evangelisch und methodistisch, sondern auch innerhalb einer Gemeinde nehmen wir gegensätzliche Positionen ein und kommen manchmal schwer zueinander oder bleiben schwer beieinander. Was ist unser unaufgebbares Fundament? Wie offen soll Kirche sein für die Fragen und Probleme der Gegenwart? Sind wir für Seenotrettung oder dagegen? Gehen wir Klima demonstrieren oder ignorieren wir einfach, dass wir ungewöhnlich heiße Sommer haben, sodass Feldern und Wäldern das Wasser fehlt und dass es im Winter kaum schneit? Bejahen wir die Hygieneauflagen in der Corona-Krise oder sehen wir dahinter eine unrechtmäßige Beschneidung unserer bürgerlichen Freiheiten? Hören wir vielleicht sogar auf die, die alles für eine Verschwörung der Bundesregierung und der großen Konzerne halten? Die Theorien können manchmal nicht abwegig genug sein, sie werden geglaubt. Und wehe, wenn die Familie zu einer Geburtstagsfeier zusammenkommt und dann kommen solche Fragen auf, dann ist es mit der Harmonie schnell vorbei. Warum so eine Verbissenheit dann bei diesen Fragen? Die Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft geht auch durch unsere Gemeinden. Das wird bei uns so lange sein, bis wir uns auf unser Fundament besinnen und darauf zurückkehren. Wo also stehen wir? Kommt etwa auch unser eigenes Fundament ins Rutschen, wie bei den Häusern an den Steilküsten der Ostsee? Mir hat bei der Vorbereitung auf unsere Predigt heute der Vers 11 in unserem Text gut getan. Und den sollen wir uns heute auch zu Herzen nehmen. Er beantwortet diese ganzen Fragen nicht, aber er gibt uns zumindest eine Ausrichtung. Und uns Christinnen und uns Christen, die wir sonst auch vielleicht sehr verschiedene Positionen und Anschauungen haben, sollen uns das zu Herzen nehmen, was der Paulus schreibt. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Einen anderen Grund, ein anderes Fundament also. Jesus ist der Grund, er ist das Fundament, das feststeht, das nicht wegrutscht, das nicht unterspült wird, auf das wir bauen können. Das ist erst einmal eine Zusage. Es gibt ein Fundament für unser Leben, Jesus Christus. Und darauf steht unser Leben, darauf steht unsere Gemeinde, darauf steht unsere Hoffnung. Jesus, das heißt, wie Paulus hier in dem ersten Korintherbrief schreibt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Und anderswo, er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung, zur Erlösung. Jesus, der gekreuzigte Erlöser. Paulus war ein Fundamentalist. Er war Jesus-Fundamentalist. Für ihn war Jesus das Fundament und die Grundlage seines Lebens und seiner Weltanschauung. Jesus ist für ihn die Grundlage auch der Hoffnung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als erster unter denen, die entschlafen sind. Paulus hat ihn ja selber gesehen, erlebt, wie andere Jünger schon vor ihm. Und er weiß, dass Jesus der Überwinder des Todes ist. Und er predigt ihn als den Versöhner für Sünden. Gott hat uns in seinem Sohn den Erlöser geschickt. Er hat uns nicht bloß gepredigt, wie ein Leben sein soll, das Gott gefällt, also nicht nur Moral gepredigt. Jesus hat uns Gottes Liebe zu uns Menschen nahegebracht. Weil Gott uns so sehr liebt, hat Jesus für uns sein Leben hingegeben. Und alles, was uns von Gott trennt, unsere gottlose Sünde, hat er auf sich genommen, hat es ans Kreuz getragen, ist dafür gestorben. Mit seinem Tod ist die Sünde der Welt gerichtet. Und er ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden durch die herrliche Macht Gottes. Als Erster. Wer ihm vertraut, wird selber einst aus dem Tod gerettet werden. Vielleicht wird er oder sie gerettet werden, selbst wer sein Leben verpfuscht und wessen Lebenswerk zusammenbricht in der letzten Stunde, wer auf ihn vertraut, wird gerettet werden. Vielleicht wird er oder sie gerettet werden, wie wenn jemand gerade aus einem brennenden Haus entkommen konnte, also wie durch Feuer hindurch. Aber sie werden gerettet werden. Nun kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen heute sagen, das, was du hier predigst, sind ja auch bloß Behauptungen. Das kannst du niemand beweisen. Es ist dein Glaube. Weil du glaubst, setzt du voraus, dass es Gott gibt und dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist in der Tat so. Und ich kann letztlich auch niemandem beweisen, was ich glaube, aber ich habe für den Glauben gute Gründe. Einer ist die Bibel, was die Bibel von Gott und von Jesus bezeugt. Einer ist das Leben vieler Menschen, die ebenfalls auf Gott vertraut haben und die damit ihr Leben überzeugend gemeistert haben. Ein Grund dafür ist, dass ich dazu Ja gesagt habe, mich entschieden habe, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Gottes Geist hat mich dahin bewegt und überzeugt. Und ich erfahre im Glauben, dass ich damit für mein Leben ein Fundament bekomme. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Paulus schreibt diesen mächtigen Satz an seine Gemeinde, weil es in seiner Gemeinde Menschen gab, die irgendwas verwechselt haben. Nämlich das Fundament Christus und dann diejenigen, die darauf Gemeinde bauen wollen, mit ihren Lehren, mit ihren Ansichten. Petrus und Apollos und Paulus und noch andere Christen. Und Paulus schreibt, weil daran Streit entstanden war, welchem geistlichen Führer man denn eher vertrauen soll, wer der bessere Apostel ist. Dabei geht's nicht um uns Apostel, um die Apostel. Wir glauben nicht an die Apostel. Kein Prediger, kein Verkündiger, kein Bischof wird uns erlösen. Und wenn bei uns die Frage aufkommt, Peter Hane oder Heinrich Bedford Strom, das ist die verkehrte Frage. Es geht um Jesus. Darum ist alles falsch, wo Christen sich auf bestimmte geistliche Größen berufen wollen und sagen, nur der. Das sind, schreibt Paulus, nur Mitarbeiter. Sie sind alle nicht die Erlöser. Aber nehmen wir diesen Satz des Paulus einmal absolut, einmal ohne diesen Zusammenhang, dieses einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Nehmen wir ihn mal absolut, dann gibt es überhaupt nichts, was uns Menschen im Letzten wirklich Hoffnung und Halt geben kann, was uns Mut im Sterben geben kann. Dann gibt es für unsere innere Gewissheit nichts, auf das wir bauen können, außer Jesus allein. Nochmal, Paulus hat Jesus Christus als Fundament der christlichen Gemeinde und des eigenen persönlichen Glaubens im Blick. Jesus rettet euch, nicht ein Apostel oder Missionar oder besonders geistlich prominenter Mensch. Das will Paulus deutlich machen. Aber es heißt doch auch überhaupt, Jesus ist der Grund. Er ist die Grundlage unseres Lebens. Nichts hat diese Tragkraft fürs Leben wie er. Ich meine, wir erleben zur Zeit, dass uns viele bisher feste Sicherheiten ins Wanken oder zumindest ins Fragen kommen. Wir erleben, dass sogar die Selbstverständlichkeiten einer immer gleichlaufenden Natur, eines immer wiederkehrenden Lebensrhythmus der Erde von Sommer und Winter, zumindest an Zuverlässigkeit verliert. Bei euch in Sosa ist es vielleicht nicht, aber wir hatten schon lange kein weißes Weihnachten mehr. Und wir Menschen, wir sind wohl nicht unschuldig daran. Wir verlieren auch das Vertrauen in die Politik, in die Wissenschaft. Denn jeder glaubt seinem Lieblingswissenschaftler, der das sagt, wovon er selber schon überzeugt ist. Und ich jedenfalls habe das Gefühl, dass alles so ins Rutschen kommt. Und dass manche sogar regelrecht Freude daran haben, zu spalten und Unfrieden zu stiften. Die werden keine neue oder bessere Gesellschaft bauen können. Aber es gibt ein Fundament für uns. Das ist Jesus Christus. Gott hat ihnen den Mittelpunkt der Wirklichkeit gestellt. Er ist unser Erlöser, unsere Hoffnung am Ende unseres Lebens. Und auf ihn müssen wir Christen gemeinsam schauen. Wenn wir Fragen des Glaubens oder der Lebenspraxis unterschiedlich sehen und uns vielleicht sogar streiten. Nicht unsere Erkenntnisse und Überzeugungen erretten uns mal, sondern nur Jesus Christus. Und dass wir dieses Fundament haben, dafür sollen wir dankbar sein. Ich bin überzeugt, wenn wir auf ihn vertrauen, wird alles andere, was heute so verschieden und so verbissen und auch manchmal so verlogen diskutiert wird und worum gestritten und demonstriert wird, alles dies wird uns dann nicht ins Wanken bringen, wenn wir auf dieses Fundament Jesus Christus vertrauen. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Dass diese Frage nicht nur eine Frage unserer Gegenwart ist, sondern schon sehr lange gestellt wird, bezeugt auch das Lied, das wir miteinander singen. Ich habe nun den Grund gefunden. Liebe Gemeinde, wir haben miteinander auf Gottes Wort gehört. Lasst uns daran denken, wo wir vor Gott und wo wir aneinander schuldig geworden sind. Und lasst uns miteinander beichten und beten.
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich war elender, sündiger Mensch. Bekenne dir alle meine Sünde und Missetaten, die ich begangen habe, mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich als Sünder und deine Strafe als Zeit.
und euer Rechtes Sinn. Und ich bitte dich, durch deine grundlose Barmherzigkeit und um des unschuldigen Bitte deines unsterblichen Herzens, deines Lebens, Jesus Christus, Gebet. Du wollest ihr armes, sündhafte Menschen, gnädig und barmherzig sein, ihr alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besessung deines Geistes verantworten.
So lautet der Auftrag Jesu Christi: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Diese Vollmacht hat Christus seiner Kirche gegeben. Darum verkünde ich einem jeden und einer jeden von euch: Dir sind deine Sünden vergeben im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Es gibt noch einige An- bzw. Abkündigungen. Erstmal der Wochenspruch für die kommende Woche, wie wir noch zu Beginn des Gottesdienstes schon gehört haben, aus Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Heute findet 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe statt. Das Dankopfer ist bestimmt als landeskirchliche Kollekte für evangelische Schulen. Am Mittwoch, dem 2. September, findet hier im Gemeinschaftshaus Allianzbibelstunde statt. Und am Donnerstag, den 3. September, treffen sich 16 Uhr die Kirchenmäuse und 17 Uhr trifft sich die Kurrente. Pfarrer Gieser, mancher hat vielleicht schon sein Auto stießen, er ist wieder da. Er hat aber noch Urlaub und sollte normalerweise ab Donnerstag vermutlich wieder im Dienst sein. Donnerstag deswegen, weil wir KV haben. Normalerweise. Laut Plan. Das ist richtig. Am nächsten Sonntag, das ist der 6. September, ist wieder 9 Uhr hier Gottesdienst. Und im Anschluss an den Gottesdienst werden sich die Kandidaten für den Kirchenvorstand beziehungsweise die Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl, das mal genau auszudrücken, der Gemeinde vorstellen. Und 11 Uhr ist wieder Kindergottesdienst im Pfarrhaus. Die Kanzlei ist am Montag vormittags und am Dienstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Dienstag können Sie im Pfarramt oder bei Pfarrer Gieser die Briefwahl beantragen. Die Wahl ist ja sozusagen heute in 14 Tagen. Wer da nicht da ist, kann das per Briefwahl auch machen. Dann noch ein herzliches Dankeschön an Superintendent Bankmann für seinen Dienst heute hier und weiterhin für Ihren Dienst Gottes Segen und viel Kraft. Ich denke, in solchen Zeiten ist es auch nicht einfach. Als Superintendent ist es ja sowieso eine sehr spannende, lebhafte Zeit und da braucht man Kraft und Gottes Segen. Und noch eine Info von der Theresa. Bitte.
Genau. Ich darf einladen zu FFL, Follow for Life. Das ist ein neuer Kreis, der entstehen soll und das erste Mal am 2. September stattfindet, also jetzt kommenden Mittwoch. Ein Kreis für Mädchen ab 14 Jahre, die sind dazu ganz herzlich eingeladen. Die Becky und einige Mädels, die haben sich da schon mal Gedanken dazu gemacht. Ich sehe zum Beispiel hinten Claudia, da weiß ich, die war mit dabei und hat sich da überlegt. Es geht darum, es soll ein Kreis sein für, wie gesagt, Mädchen ab 14 Jahre hier in unserer Gemeinde, für die Gemeinde. Also alle 14 Tage wollen wir uns treffen und gemeinsam eine schöne, geniale Zeit haben, aber uns auch ganz bewusst mit unseren Liedern, unserer Kreativität und Anliegen und Interessen in der Gemeinde einbringen. Also zum Beispiel in einem Gottesdienst kleine Aufgaben mit übernehmen oder mal ein Lied singen. Darum soll es gehen. Also, alle, die Lust haben auf Singen, Gemeinschaft und eben auch den typischen Mädelskram, die sind ganz herzlich eingeladen. Jeden Mittwoch, nee, nicht jeden Mittwoch, alle 14 Tage Mittwoch, 18 Uhr in der Hintertür. Sagt das bitte weiter, dazu herzliche Einladung. Und wer noch Fragen hat, kann sich gerne auch an die Peggy oder auch an die Claudia wenden oder an mich, wie auch immer. Genau, so viel von mir.
Na, ein Glück, dass wir nicht wissen, was der typische Mädelskram ist. Die wissen das, genau. Ich erinnere mich an einen Enkelsohn, wenn ich dem sage, du kriegst zu Geburtstag eine Barbie-Puppe, da gibt's vollen Protest. Das machen wir nicht. Die sind so. Und diejenigen, die sagen, die sind nicht so. Naja, okay. Wenn Sie heute Nachmittag noch Zeit und Freude haben, heute Nachmittag wird sich 14 Uhr in Schönheide Pfarrer Pirell der Schönheider Kirchgemeinde vorstellen. Er wird von der Landeskirche entsandt in die Pfarrstelle Schönheide und die betreffenden Gemeindeglieder, der gehört ja mit ins System hier mit hinein, sollen sich oder sind herzlich eingeladen, sich dazu auch ein Bild zu machen. Lasst uns miteinander beten. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die wie geknickte Rohre und glimmende Dochte sind oder sich so fühlen. Wir flüchten da auf der Flucht, für die, die um ihr Leben bangen, rennen, schwimmen. Und die am Ende ihrer Kräfte sind. Für die, die alle Orientierung verloren haben, die alle Hoffnung verloren haben, die vor den Gefängnissen warten und hoffen, dass ihre Lieben noch am Leben sind und freigelassen werden. Für die, die sich verstecken müssen, weil sie wegen ihres Glaubens, ihres Einsatzes für Gerechtigkeit verfolgt werden. Besonders für unsere verfolgten Mitchristen bitten wir dich. Wir bitten dich für die Kranken, für die, die auf ihre Behandlung oder Operation warten, für die, die in den Intensivstationen liegen, aber auch für die es keine Ärztinnen und Pfleger gibt, weil sie zu arm sind, weil es das in ihrem Land gar nicht so gibt. Wir bitten dich für die, die an Corona schwer erkrankt sind, die in Lebensgefahr sind, die sich angesteckt haben. Wir bitten dich für alle, die ihnen helfen, ihnen beistehen, ihnen Mut machen, die sie pflegen. Wir bitten dich für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger, die jetzt losmachen müssen und für die Eltern, die sie loslassen müssen, dass du sie segnest, dass sie einen guten Start haben und überhaupt für die die Schule jetzt beginnt bei uns, Herr, dass es gut läuft, auch mit den ganzen neuen Schwierigkeiten. Hilf ihnen durchzukommen und gib uns allen Geduld. Gib uns allen Geduld. Lehre uns auf dich zu vertrauen, als dem Fundament für unser Leben, der uns die Schuld vergibt, die Versöhnung schenkt und mit Hoffnung erfüllt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die 447 steht noch einmal auf dem Programm mit den Strophen 3 und 4. Lasst uns gehen im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen nochmal Platz, wir hören noch ein Musikstück. Ich sage an dieser Stelle schon mal auf Wiedersehen. Haben Sie einen behüteten Sonntag und bleiben Sie gesund. Guten Start in der Schule. Die Konfis kriegen noch ihre Quittung. Das können wir dann noch nichts machen. Aber ich mache nicht Shake Hands am Ende.